Also für heute Abend habe ich mir das Thema Taufe vorgenommen. Taufe ist das sogenannte Initiationssakrament. Also mit dem geht alles los. Kirchenmitgliedschaft, Nachfolge, Zugehörigkeit zu der Familie Gottes und so weiter. Vielleicht kurz in der Geschichte zu kramen. Im Judentum war Taufe eigentlich nicht üblich, zumindest nicht verbreitet, sodass man das im Alten Testament lesen könnte. Der erste bekannte und unter diesem Titel auch bekannt gewordene Täufer war Johannes. Und der hat mit dieser Taufe einfach nur die Umkehr gepredigt. Er hat sich selber in Funktion gesehen, vielleicht in prophetischer Vision, dass nach ihm einer kommt, der tauft nicht mit Wasser, sondern wie er es formuliert hat, mit Heiligen Geist taufen wird. Und er hat damit auf Jesus verwiesen. Taufe, bei Johannes ging es noch richtig rein in den Jordan. Und sozusagen, ich weiß nicht, wie lange die Leute unter Wasser gehalten hat, bis sie gemerkt haben, jetzt wird es allmählich kritisch oder so. Und dann wieder raus so, und jetzt ist aus dem Wasser neues Leben, neues Bewusstsein, so dieses symbolträchtige Akt, was Neues kommt raus. Und von daher ist Taufe jetzt nicht nur so eine schöne Feier, Familienfeier, wo es hinterher einen schönen Kuchen gibt, sondern Taufe, auch wenn es heutzutage nur in kleinen Freikirchen noch praktiziert wird, das Untertauchen richtig, also werden Badewannen aufgestellt oder im Schwimmbad die Leute ins Becken reingetaucht. In der katholischen Kirche wird es nur mit einem kleinen Kännchen Wasser drüber gegossen, als Symbol dafür, dass mit dem Wasser der Taufe die Gnade Gottes eingegossen und dem Täufling sozusagen nicht nur äußerlich, sondern ins Herz geht. Also mit der Taufe ist eine Umkehr verbunden, nämlich die Umkehr vom alten Leben, der Gewohnheiten, der Ich-Bezogenheit, der ich weiß nicht was alles altes Leben sein kann und als solches formuliert werden kann. Jedenfalls geht es in der Taufe darum, das neue Leben von Jesus aufzunehmen und hineinzulassen in die Seele. Taufe hat den großen Vorteil, hat die evangelische und katholische Kirche gemeinsam. Das heißt, beide Kirchen erkennen gegenseitig die Taufe an, ist gültig getauft. Also Herr Albrecht ist gültig getauft und von daher braucht er nicht mehr getauft zu werden, oder auch Herr Rebeck, sondern es hat folgende Geschichte. Früher wurden diejenigen, die zur Taufe kommen wollten, einem längeren Prüfungsverfahren ausgesetzt. Nämlich bei den ersten Christen wusste man ja nie so genau, möchte sich jetzt hier ein Spion einschleichen, sei es von den Juden oder von den Römern, und das Ganze dann hops gehen lassen. Also von daher hat man Menschen, die getauft werden wollten, die eintreten wollten, ziemlich genau geprüft. Diese Leute, die sozusagen im Prüfungs- und Ausbildungsstatus waren, die nannte man Katechumenen. Und in dieser Zeit, in diesem Katechumenat, wurden sie von einem Paten intensiv begleitet, der dann ein Auge drauf hatte. Entwickelt sich dieser Mann, diese Frau gut? Meint es der ernst? Oder möchte der nur den Vorteil von so einer Gemeinschaft persönlich nutzen? Also da wurde genau hingeguckt mit dieser Taufe. Im Laufe der Jahrhunderte hat sich in der Theologie etwa eine Meinung herausgebildet, also wer nicht getauft ist, kommt in die Hölle. Also kann man doch nicht riskieren, dass Neugetaufte, die womöglich am Kindbettfieber oder sonstigen Kinderkrankheiten sterben, dass die in die Hölle kommen, nur deswegen, weil sie nicht getauft waren. Von daher hat man also die Kindertaufe eingeführt. Auch ich bin noch 3 Tage nach meiner Geburt getauft worden. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. war damals so diese Sichtweise. Heute sieht man das ein bisschen anders. Aber es gibt trotzdem noch die Kindertaufe. Am schönsten finde ich immer die Kindertaufen, wo die Kinder auch wirklich herangeführt werden, wo sie es bewusst erleben, wo sie sich auch noch daran erinnern können, wo sie spüren, da passiert etwas mit ihnen, was gut tut einfach. Ne? Ich kann mich nur erinnern, ich hatte mal ein Mädchen getauft, die war 4 und also mit keine Wasser drüber gegossen über ihren Kopf. Und hinterher sagt sie mir dann, das war überhaupt nicht schlimm. Also etwas, wo ganz angstfrei, ganz unbefangen, ganz, oh, jetzt bin ich getauft. Das war also für dieses Kind was ganz Wichtiges. Aber es ist Kindesalter und ein Kind kann noch nicht absehen, was das für Konsequenzen hat. Und deswegen wurde sozusagen die Bestätigung der Taufe aus eigenem Willen, also ein Kind führen die Eltern zur Taufe, um ihnen sozusagen die katholische Welt zu eröffnen, die Entwicklung im Glauben zu eröffnen und das Hinführen zu den Sakramenten. Aber es ist noch keine eigene Entscheidung von diesen Getauften und diese eigene Entscheidung, die wird sozusagen nachgeholt in der Firmung, wo man sagt, also Firmung heißt ja Bestätigung, dass da etwas an mir und mit mir passiert ist. Ich möchte diesen Glaubensweg gehen. Und das meint Firmung. Verbunden mit der Ausgießung der Gaben des Heiligen Geistes, also mit dieser Geisttaufe, von der Johannes der Täufer schon gesprochen hat, dass der Geist uns noch konkreter, noch spürbarer, noch intensiver erleuchtet und erfüllt und begleitet. Also von daher, diese beiden, Taufe und Firmung, nennt man Initiationssakramente, wo es sozusagen in das Glaubensleben, in die Glaubenswelt eingeführt wird. Eine Taufzeremonie, eine Tauffeier hat verschiedene Komponenten. Da wird erstmal ein Wort aus der Schrift gelesen, ein passendes. Dann wird der Täufling bzw. stellvertretend die Eltern bekennen sich zum christlichen Glauben. Sie sprechen das Glaubensbekenntnis und es gibt auch noch so eine Formel, die persönliche Absage an das Böse. Also das Böse soll über mich keine Macht haben. Ich spreche sozusagen eine Gebetsformel der bewussten Distanzierung von allen Bösen, was menschenschädlich ist und was uns von Gott trennt. Dann kommt der Taufvorgang mit Wasser und es kommen weitere Riten dazu, die sich im Laufe der Kirchengeschichte eingebürgert haben, nämlich die Salbung mit Chrysamöl. Chrysam ist ein heiliges Öl, mit dem wurden früher schon Priester, Könige und Propheten gesalbt. Und das soll also zum Ausdruck bringen, mit der Taufe ist der Täufling ein Priester oder eine Priesterin, Königssohn, Königstochter und Prophet oder Prophetin. Und wenn Kinder dabei sind, frage ich immer, wisst ihr, was ein Prophet ist? Sagen die, nö. Und dann erzähle ich immer die Geschichte. Ich habe mal einen Chinesen gefragt, wie man in der chinesischen Zeichensprache Prophet schreibt. Da haben wir keine Buchstaben wie wir, wo man ein Wort einfach zusammensetzt. Und dieser Chinese sagt, ja, ganz einfach, das sind 3 Schriftzeichen. Das Schriftzeichen für König, für Ohr und Mund. Und jeder Chinese liest, also ein Prophet ist einer, der von Gott was hört, drüber spricht. Besser kann man es nicht formulieren. Also Propheten sind keine Wahrsager, sondern sind Menschen, die etwas verstanden haben von Gott, von ihrem Glauben, von, ja, die vom Geist Gottes irgendwie angerührt worden sind und darüber sprechen können. In dem Zusammenhang, wir haben zurzeit hier so ein theologisches Forum laufen. Unser Professor Schmidt-Bickemann hat so eine 4-teilige Vortragsserie über Propheten. Sehr spannend. Auch für Sie ein Interessant, das Angebot. Was ist ein Prophet und was macht einen Propheten zu einem solchen? Und dann eben von Mose angefangen bis zu Mohammed, der sagt, er ist der Letzte der Propheten. Nach ihm kommt keiner mehr. Schöne Behauptung. Jedenfalls gehen wir in dieser vierteiligen Vortragsreihe da näher ein. Also Propheten. Zum Propheten, Priester und König wird man in der Taufe gesalbt. Dann als weiteres Element das Taufkleid. Jeder Täufling bekommt ein Taufkleid oder was Ähnliches. Als Minimalanforderung einfach ein weißer Schal, der zum Ausdruck bringt, hier ist eine weiße, das heißt eine unbefleckte, ein frisches Leben da. Ne? Also das nicht bedruckt, nicht gefärbt, nicht sonst wie verändert, sondern ganz originär Leben Jesu ist. Das soll mit dem Taufkleid zum Ausdruck gebracht werden. Da gibt es die Taufkerze. Die Taufkerze wird entzündet an der Osterkerze, um zum Ausdruck zu bringen, der Auferstandene ist Licht in unserem Leben. Er begleitet uns auf unserem Weg, den wir ohne Licht nicht gehen können. Ich frage dann immer die Kinder, seid ihr schon mal nachts, wenn kein Mond scheint, im Wald spazieren gegangen? Nö, na, das ist ganz schön gefährlich. Da kann jeder Schritt, kann man sich Hals und Bein brechen, weil man nicht weiß, wo man hintritt, wo ein Loch ist oder gegen Baum und so. Deswegen brauchen wir Licht. Und so ist es auch im Leben. Wenn wir das Licht Gottes nicht haben, dann kann jeder Tag fatal sein. Dann macht man irgendwas, wo man nicht abschätzen kann, wo es lang geht und so. Ja, das sind sozusagen die begleitenden Riten, nennt man die in der Taufe, die zum eigentlichen Taufvorgang noch dazukommen. Und das Ganze dann eingebettet in Gesang, Gebeten, Fürbitten und so weiter. Und in unserer Kirche gibt es noch was Besonderes, nämlich da wird an der Osterkerze werden so kleine Wachsfische angemacht. Und auf diesen Fischen steht der Name des Täuflings drauf. Also die Osterkerze, die wir jetzt in der Kirche haben, das sind die Personen, die Kinder, die seit der letzten Osternacht letztes Jahr getauft worden sind. Ich hab noch nie nachgezählt, wie viele es sind, aber es sind bestimmt schon 20, 30. Und ich sage dann immer, diese Fische sind Jesus ins Netz gegangen. Aber nicht, weil er sie fangen wollte, sondern in sein Sicherheitsnetz, in sein Beziehungsnetz. Da kann man sich gut zu Hause fühlen, in so einem Netz, wo man sich vernetzen kann. Oh, da gucken sie alle. Also es sind so Zeichen, die einfach zum Ausdruck bringen sollen, dass es was ganz Tolles ist, was Großes, was unser Leben prägen kann und Jesus möchte ja nichts anderes, als dass wir glücklich sind. Er hat den Menschen fürs Paradies erschaffen. Ne? Nur er hat irgendwie das nicht ganz hingekriegt, da drin zu bleiben. Und darunter leiden wir auch heute noch. Ne? Aber eigentlich gehören wir ins Paradies. Das ist so die Ursprungsidee Gottes gewesen. Taufe. Und diese Taufpaten von damals, von den ersten Christen, die gibt es auch heute noch. Also zu jeder Taufe gehört ein Taufpate dazu, auch wenn er heute nicht mehr die Funktion von damals hat, der Begleitung, der Hinführung, sondern einfach, es wird dann die Taufpaten werden gefragt, sind sie bereit, die Eltern zu unterstützen, die ihre Kinder im Glauben erziehen sollen und für sie beten, mit ihnen beten. Die Taufe kriegt man nur einmal im Leben. Das ist also, es gibt von den 7 Sakramenten gibt es 4, die man nur einmal empfangen kann. Das ist die Taufe und die Firmung, gehören ja irgendwie zusammen. Dann das Sakrament der Ehe, nach katholischem Verständnis nur einmal möglich. Und das Sakrament der Weihe, also Priesterweihe, Diakonenweihe, gibt es auch nur einmal. Alle anderen 3 Sakramente, die kann man wiederholt empfangen, also das Sakrament der Versöhnung, zu Deutsch Beichte, die Eucharistie, das heißt der Kommunionempfang, und auch die Krankensalbung, die kann man öfter empfangen, weil man ja öfter mal krank werden kann oder dem Tod auf der Schippe sitzt oder so. Ich habe sie auch schon empfangen, als mir mein Herz da ein paar Röhrchen eingesetzt worden sind, damit ich wieder gut laufen kann, also wieder fit bin mit dem Herzen, habe ich mir auch die Krankensalbung geben lassen, weil es einfach tatsächlich so eine Sicherheit gibt, egal was passiert, es ist gut. Jetzt natürlich, ich habe keine Familie und an meinem Leben hängen nicht so viele Leute dran wie an Eltern, die für ihre Kinder sorgen müssen, aber es ist einfach, ich war gestern Nachmittag in der Charité, habe jemand die Krankensalbung gespendet, war die ganze Familie da, krebskrank im letzten Stadium. War natürlich mit vielen Tränen verbunden, aber trotzdem mit dieser Gewissheit, es ist gut, begleitet zu sein und geborgen zu sein in der Liebe Gottes, die uns durch alle Menschenphasen hindurch begleitet und stärkt, damit wir nicht verzweifeln an den Umständen des Lebens. Wer kann taufen? In der Regel macht es Priester oder Diakon. Wenn keiner vorhanden ist und Todesgefahr besteht, dann kann es jeder Christ kann taufen. Und wenn gerade kein Christ haltbar ist, dann kann jeder Mensch jemand taufen. In solchen Ausnahmefällen, wo der absolute Taufwunsch besteht und niemand da ist, der taufen kann. Also Sie alle, getauft oder nicht, können in Notfallsituationen taufen. Und das passiert mit diesem Satz, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Damit mit einem Wasserüberguss ist die Taufe vollzogen. Aber mit der Taufe ist es noch nicht getan. Mit der Taufe beginnt der Weg der Nachfolge. Und der Weg der Nachfolge ist ein Weg der Entscheidung. Ich muss mich jeden Tag neu für Jesus entscheiden, denn es gibt jeden Tag eine Menge von Alternativen. Es gibt jeden Tag Möglichkeiten zu sagen, naja, jetzt mache ich mal auf meine Kappe. Jetzt verfolge ich mein Interesse oder ich mache, was mir Spaß macht. Und da beginnt das Leben der Entscheidung, dass wir immer wieder gucken müssen, was ist wirklich das Gute, was uns aufgetragen ist und was wir eigentlich ersehnen für uns, für andere. Und das Gute ist immer das, was Beziehung schafft und stärkt, was gut tut, gute Entscheidungen im Leben, die gute Konsequenzen haben, die werden uns jeden Tag neu vorgelegt. Am intensivsten und am häufigsten erfahren wir es in unseren Beziehungen, die wir haben, dass wir einander gut sind, dass wir einander Rücksicht entgegenbringen, Respekt, Verständnis, Geduld. Es gibt da so eine ganze Latte von wichtigen Eigenschaften, die dazu da sind, Beziehungen zu stärken und zu vertiefen und dort, wo sie angekratzt, wo sie in Krise sind, wieder zu beleben. Und mit der Taufe ist verbunden, dass sie ein Glied der katholischen Kirche sind, und aber nicht nur an der kirchlichen Institution, an der Organisation Kirche, sondern Kirche meint ja immer Gemeinschaft mit Christus. Kirche kommt aus Ecclesia und Ecclesia ist Gemeinschaft, zu Deutsch die Gemeinschaft, die sich Jesus versammelt. Das ist der Sinn und die Wirkung der Taufe, dass sie in Gemeinschaft mit Jesus sind. Und diese Gemeinschaft braucht immer wieder unseren, wie soll ich sagen, Jesus bietet sie uns an, aber er drängt sich nicht auf, er stülpt sie nicht über, er fesselt uns nicht, sondern er reicht uns immer die Hand. Und es ist unsere Entscheidung, diese Hand anzunehmen und sagen, ja, Jesus, ich möchte so wie du leben, so wie du beten, so wie du für die Menschen da sein. Und es ist Arbeit. Und die hört bis zum letzten Atemzug nicht auf. Weil wir Menschen sind. Wir können noch jeden Tag umkippen. Also es es gibt Theologieprofessoren, die sind aus der Kirche ausgetreten. Also sowas gibt es. Also keiner ist wirklich gefeit davor, nicht irgendwie kalte Füße zu kriegen. Ne? Und gefühlsmäßig kriegt man, das steht auch fest, das kann ich Ihnen amtlich verbriefen, gefühlsmäßig werden Sie kalte Füße kriegen. Früher oder später oder wiederholt. Oder selbst die allbekannte Mutter Teresa von Kalkutta hat mal in ihrem Buch geschrieben, dass sie über Jahre Glaubenszweifel hatte. Obwohl sie, weiß nicht wie viele hundert Schwestern im Gefolge hatte, die alle möglichen guten Dienste da in Indien mit den Kranken und Sterbenden und Armen hatte und da ein soziales Werk hochgezogen haben, was einzigartig ist. Und so eine Frau sagt, sie hat über Jahre Glaubenszweifel gehabt. Und selbst unser Papst Franziskus sagte, Glaubenszweifel gehören zum Glauben dazu. Wer keine Zweifel hat, dann muss man sich fragen, wie intensiv ist der Glaube? Ich habe vor kurzem mit unserem Bischof gesprochen und wir haben uns darüber unterhalten, wie geht es eigentlich Kirche in unserer Zeit, wo wir doch eigentlich nichts versprechen können? Wir können den Leuten nicht sagen, wenn ihr glaubt, geht es euch besser. Und wir können euch auch nicht sagen, wenn ihr glaubt, nimmt euch Jesus alle Probleme weg. Oder sonstige Gratifikationen oder was man sich so wünschen könnte, wofür schon seit der Antike die Leute ihre Götter gebraucht haben. Wenn ich diesen Erntegott anbete und opfere, dann habe ich eine gute Ernte. Das war halt damals so dieser Zugang überhaupt. Und man hat dann immer geguckt bei den verschiedenen Völkern, die hatten ja verschiedene Götter. Und wenn so ein Volk erfolgreich war, dann muss wahrscheinlich ihr Gott mächtiger gewesen sein. So haben die Juden damals schon immer geschielt, haben die Nachbargötter, die Nachbarvölker, die besseren Götter, also Fruchtbarkeitsgötter und alles sowas. Und tatsächlich sind sie abtrünnig geworden, als sie da im Sinai waren und dann plötzlich angefangen haben, goldenes Kalb, also das Zeichen des Fruchtbarkeitsgottes, da zu schmieden und da rumzutanzen und ja, das ging natürlich ziemlich schief. Hat ihr Gott Jahwe ziemlich gegrollt. Also die Gefahr, natürlich wir haben jetzt heute nicht mehr antike Götter, Gottheiten, sondern moderne Götter sind Wohlstand, Aktienkurse, weiß nicht, was alles so anstrebenswert ist heutzutage, was man haben muss, um sich glücklich zu meinen zu können, glücklich zu sein und dann am Ende doch nicht ist. Also es geht sehr schnell, die Götter, die Konsumgötter unserer Zeit zu verehren. Und das geht schon bei den Kindern los. Ne? Wenn Kinder meinen, wenn ich das auch habe und das von meinem Freund, das möchte ich dann auch haben, dann geht es mir gut. Und wenn sie das haben, kommt das Nächste, was sie haben müssen und setzen damit die Eltern unter maßlosen Druck, weil die das alles anschaffen müssen. Deswegen muss man schon frühzeitig den Kindern sagen, Besitz ist nicht der Gott, der uns glücklich macht, sondern es ist wichtig, dass wir den Besitz gut verwalten, aber er ist nicht selbst Gott, er ist ein Geschenk Gottes maximal, aber nicht der Gott selber. Zum Ablauf, wenn so eine Taufe vollzogen ist, dann sind sie Teil der Kirche, das heißt also, es gibt da so ein paar Formulare, die dann so in Umlauf gebracht werden, weil das dann auch bei den Behörden vermerkt wird, im Einwohnermeldeamt und so weiter, dass sie Mitglied der Kirche ist für statistische und Kirchensteuerzwecke und weiß nicht was alles. Taufe kann nicht rückgängig gemacht werden. Die geht nicht mehr weg. Sie sind und bleiben getauft und zwar mit folgendem Grund. Wer sich taufen lässt, nimmt das Bündnisangebot Gottes an. Also Gott macht jedem Menschen das Angebot der Gemeinschaft mit ihm. Und die Gemeinschaft mit ihm, die zieht Gott nie wieder zurück. Wir können uns distanzieren, wir können uns sozusagen lossagen und eigene Wege gehen maximal, aber Gott bleibt bei seiner Zusage, du bist ein Kind Gottes, du stehst in der Gnade, das heißt, ich Gott beschenke dich, soweit du in der Lage bist, diese Geschenke anzunehmen. Also Gottes Zusage für uns, die ist unwiderruflich und deswegen ist die Taufe auch nicht mehr umkehrbar, sondern Gott bleibt bei seinem Versprechen. Diejenigen, die einmal sich für ihn entschieden haben, für die hat er sich im Umkehrschluss ewig entschieden. Also Taufe bleibt ein unvergängliches und unverletzliches Merkmal der Seele, sagen die Theologen. Sie können aus der Kirche austreten, klar, machen auch gelegentlich Menschen, aber das heißt dann nur, dass sie nicht mehr am kirchlichen Leben teilhaben können. Sie können dann nicht mehr Vollmitglied der Kirche sein, im Sinn, dass sie die Sakramente empfangen können. Also wer ausgetreten ist, der kann nicht mehr die Sakramente empfangen, weil Sakramente gebunden sind, eben diese sieben, Taufe, Buße, Eucharistie, Ehe, Weihe und Krankensalbung, sind gebunden an die Mitgliedschaft der Kirche. Und wer austritt, der exkommuniziert sich selbst. Also das ist, hat immer auch die Möglichkeit, wieder zurückzukehren, machen auch gelegentlich Menschen, aber eben zunächst mal diese Entscheidung löst die Gemeinschaft aus der Kirche, aus dem Kirchenvolk. Aber nicht, löst nicht von der Zusage Gottes, dass er unser ewiges Leben möchte, dass er unser ewiges Glück möchte. Diese Zusage bleibt unbeirrbar erhalten bei Gott mit der Taufe. Was kann man sonst noch über die Taufe sagen? Kommen Ihnen dazu noch Ideen, was Sie spontan fragen würden zur Taufe? Es gibt ja die verschiedensten christlichen Konfessionen und Kirchen. In allen christlichen Kirchen wird getauft. Aber wer mal in einer anderen kirchlichen Gemeinschaft getauft war, kann beim Übertritt in die katholische Kirche nicht nochmal getauft werden, weil er die christliche Taufe gültig ist. Aber er muss seinen Austritt aus seiner bisherigen kirchlichen Gemeinschaft erklären, damit er eintreten kann in die katholische Kirche. Also man kann nicht zwei Kirchen gleichzeitig angehören, das geht nicht. So, und mit der Taufe, habe ich schon gesagt, beginnt ein Weg der Entscheidung, ein Weg, auch ein Weg der Bildung. Wir müssen uns immer wieder, und Sie sehen, ich habe heute mal den Katechismus mitgebracht, Katechismus der katholischen Kirche, der hat schlappe 800 Seiten. Also da steht so ziemlich alles drin, was über den Glauben wichtig ist. Und interessant finde ich ja auch, Jesus hat nicht getauft, sondern er hat seinen Jüngern aufgetragen zu taufen. Also nachdem er auferstanden war, sollten die Jünger überall bei allen Völkern verkünden und alle Völker zu seinen Jüngern machen durch die Taufe. Warum er selber nicht getauft hat, da kann man keine praktischen Antworten geben, sondern nur theologische. Nämlich ein Versuch einer theologischen Antwort, warum Jesus nicht getauft hat, könnte sein, dass mit der Teilnahme am Abendmahl, was er eingesetzt hat, eine Gemeinschaft gestiftet worden ist, die noch über die Taufe hinausgeht. Also er hat die Jünger hingeführt, 3 Jahre lang war er im öffentlichen Leben tätig und hat sie hingeführt für diese Offenheit, das zu empfangen, was er im Abendmahlsaal den Jüngern geben wollte mit der Einsetzung der Eucharistie. Und nachdem damals die Taufe des Johannes eine Umkehrtaufe war, aber nicht in unserem heutigen Sinn der Eintritt in eine kirchliche Gemeinschaft, und zu Zeiten Jesu gab es die Gemeinschaft noch nicht und deswegen war es irgendwie nicht, ja, wir wissen es nicht. Also wir können davon ausgehen, steht nicht in der Bibel, können wir davon ausgehen, er hat nicht getauft. So. Obwohl er selbst sich hat taufen lassen vom Johannes. Das ist auch so eine Geschichte, die viel meditiert und nachgedacht worden ist. Die Taufgnade besteht, also das Geschenk, was in der Taufe vermittelt wird, das ist, und das war eben lange Zeit in der Theologie das Vorrangige, nämlich wir werden von der sogenannten Erbschuld befreit. Das ist jetzt ein ganz schwieriger Begriff, Erbsünde, Erbschuld. Denn es ist ein theologisches Konstrukt, weil immer sich Menschen aller Zeiten die Frage gestellt haben, woher kommt das Böse? Ich habe es nicht in die Welt gebracht und trotzdem mache ich ganz schön mit, wenn es darum geht, meinen Egoismus oder meine Vorteile da irgendwie durchzusetzen. Deswegen sagt die Theologie, wir sind als Menschen in eine Welt hineingeboren worden, die vom Bösen korrumpiert worden ist. Also wir haben in den Genen einen Selbsterhaltungstrieb, der in der Natur gut ist, sonst würden ja die Tiere womöglich aussterben, wenn sie diesen Selbsterhaltungstrieb nicht hätten. Aber durch die Intelligenz des Menschen ist dieser Trieb der Selbsterhaltung so weit weiterentwickelt worden, dass ich meine Selbsterhaltung über das Wohl der anderen stelle. Hauptsache mir geht's gut, der andere kann ruhig verhungern oder verdursten oder sonst wie untergehen. Und da ist diese Kombination aus Selbsterhaltungstrieb und Eigeninteresse, das ist sozusagen das Böse, in das wir hineingeboren worden sind. Denn Jesus hat gesagt, wer sein Leben gibt, niemand hat eine größere Liebe, als wer sein Leben für seine Freunde gibt. Also Jesus war bereit, seinem Selbsterhaltungstrieb zu widersagen und sein Leben hinzugeben. Erbsünde meint also diesen Zustand, dass wir, und das können die kleinen Kinder schon ganz gut, sich durchsetzen und nicht folgen den Eltern, und sie können dann Liedchen als Erzieherin davon singen, um sich selbst zu behaupten. Und da beginnt schon sozusagen etwas, eine Mentalität, die gefährlich werden kann, wenn man sie nicht kanalisiert, wenn man sie nicht ordnet, wenn man sie nicht sozialverträglich macht. So, und von dieser Erbschuld befreit die Taufe. Ich bekomme mit der Taufe, auch natürlich durch die Vorbereitungen, wo man sich das bewusst macht, die Mentalität, die Liebe muss immer größer sein als der Selbsterhaltungstrieb. Und das schafft man im Blick auf Jesus und aus der Kraft, die uns Jesus gibt, dass man und diese Absage an den Selbsterhaltungstrieb hat viele Nuancen. Das kann